Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Wir müssen auch mal ein bisschen erweitern und mal ein bisschen auch in unsere Gespräche noch zusätzliche Inhalte mit einführen und vor allem Kompetenz mal einfließen lassen. Und deswegen habe ich gedacht, ist doch schön, wenn Lisa dabei ist.
Ja, finde ich auch total schön. Und Lisa, ich sage einfach mal herzlich willkommen, dass du mit uns am Kamin sitzt. Freue ich mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du mir mal, ich kenne dich ja noch nicht, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du in der Kanzlei?
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, ich bin angestellt bei Stefan und ich mache hauptsächlich Beratungen von MVZ und Vertragsärzten und eben auch das Weiterbildungsrecht als Schwerpunkt.
Okay, Weiterbildungsrecht. Jetzt habe ich immer so das Bild, wenn es um Weiterbildung geht, dass das externe Institutionen sind, die eine Weiterbildung machen. Aber hier im ärztlichen Bereich, ist das irgendwie ein bisschen was anderes, Stefan?
Naja, bei Ärzten haben wir es ja damit zu tun, dass die Ärzte entweder weitergebildet werden im Krankenhaus oder in der Arztpraxis. Und das, was uns intensiv beschäftigt, ist tatsächlich die Weiterbildung in Arztpraxen, weil wir einfach in letzter Zeit vermehrt feststellen, dass die Praxisgröße, die wir in der Versorgung einfach vorfinden, häufig nicht zu dem passt, was für einen Rechtsrahmen gesetzt wird. Das heißt, das Leitbild der Weiterbildung ist eigentlich noch die klassische Einzelpraxis. So ist das ganze Rechtsgebiet eigentlich aufgebaut, so ist diese ganze Weiterbildung eigentlich aufgebaut, als gäbe es einen Arzt, der die Weiterbildung sozusagen kontinuierlich am Stück durchzieht. Und es passt eigentlich nicht so richtig zu dem, was aber Versorgung letztlich bedeutet. Das bedeutet nämlich eben auch Praxen mit mehreren Standorten, größere Praxen mit angestellten Ärzten. Die bilden weiter und ohne die geht's letztlich auch gar nicht mehr. Und wir erleben halt relativ häufig, dass, sagen wir mal, relativ kleine Änderungen aus Sicht der Praxis für die Weiterbildung teilweise dramatische Entwicklungen nach sich ziehen. Und das macht es einfach extrem schwierig, dass man da in der Praxis einen Weg findet, rechtzeitig dran zu denken, da auch rechtzeitig entsprechende Anträge zu stellen. Und das ist eben etwas, wo ich heilfroh bin, dass die Lisa dabei ist, weil die hat nämlich sozusagen auch die Fälle einfach in der Praxis eben diverse Male schon erlebt, wo man einfach sagen muss, das ist eben sozusagen, weil die Rechtsgebiete nicht zu dem passen, was eben für Konstellationen da sind, macht es das eben so schwierig.
Wenn ich das so höre, Lisa, geht mir so eine Frage durch den Kopf. Ist das ein leichtes Thema oder ist das so ein Easy-to-Go-Thema oder ist das eher so eins, wo du sagst, boah, das ist schon umfangreich und das ist schon auch eine Herausforderung?
Es ist tatsächlich deswegen eine Herausforderung, weil es einfach wahnsinnig langwierig ist. Man muss in einem ersten Schritt sich praktisch mit der Kammer auseinandersetzen, um da eben eine Weiterbildungsbefugnis zu beantragen. Und in einem zweiten Schritt dann mit der KV, um da die Genehmigung des speziellen, konkreten Weiterbildungsassistenten dann genehmigt zu bekommen. Und leider ist es aktuell oft so, dass das bei der Kammer sehr, sehr lang dauert, bis das alles zusammengekommen ist und bis die Genehmigung dann tatsächlich erteilt werden kann. Deswegen raten wir auch immer, dass das mit einem großen Vorlauf eben beginnt.
Was ist da so die Empfehlung?
Naja, also mindestens ein halbes Jahr vorher sollte man sich das überlegen.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht so 1-2 Monate, 3 Monate, ja, aber ein halbes Jahr ist ja schon echt ein ganz schön großer Umfang. Und ich sag mal, da muss ja auch, alles davor geklärt sein. Der Weiterzubildende muss ja irgendwie auch rechtzeitig da sein und all die Geschichten. Also es ist schon umfangreich.
Es ist aus zwei Gesichtspunkten tatsächlich schwierig. Du hast ja auf der einen Seite jetzt gerade, wenn du meinetwegen nicht die Praxisinhaber hast, die weiterbilden, sondern du hast Angestellte, musst du erstmal sozusagen ja auch eine Kontinuität in der Anstellung haben. Das ist ja bei manchen angestellten Ärzten oder auch Praxen ist es ja gar nicht so einfach, auch Ärzte auf Dauer zu finden. Und im Prinzip muss ich erstmal einen Arzt finden, der die Weiterbildungsbefugnis bekommt, der sozusagen die Weiterbildung überhaupt von Arbeitgeberseite praktisch dann initiieren darf. Und dann kann ich ja eigentlich erst einen Weiterbildungsassistenten suchen. Das heißt, ich habe eine Vorlauffrist, Lisa hat es ja gerade gesagt, ein halbes Jahr. Das heißt, ich habe einen Angestellten für die Praxis gefunden, der dort arbeitet. Dann habe ich so ein Prozedere, das dauert ein halbes Jahr, bis ich den überhaupt die Weiterbildungsbefugnis bekommen habe, dass der überhaupt weiterbilden darf. Dann kann ich seriös ja eigentlich erst den Weiterbildungsassistenten suchen. Und dann, je nachdem, wie lange ich die Weiterbildungsbefugnis habe, kann ich meinetwegen 2 Jahre weiterbilden. Das ist ja jetzt so ein Zeitraum, der jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist. Dann muss ich ja sagen, habe ich ja schon 2,5 Jahre, wo ich auch eigentlich alle am Start halten muss. Also ich muss den Arzt, der die Weiterbildung macht, mindestens mal 2,5 Jahre haben. Und in manchen Fachgebieten ist das gar nicht so selbstverständlich. Und was mache ich denn dann, insbesondere mit dem zeitlichen Vorlauf, den wir gerade besprochen haben, wenn jetzt mir der Angestellte, der die Weiterbildung durchführt, wenn der mir abhanden kommt, der kündigt, der geht einfach woanders hin, der macht sich selbstständig oder sonst irgendetwas, dann fängt ja das, was Lisa geschildert hat, gerade wieder von vorne an. Ich muss ja dann für den nächsten Weiterbildungsbefugten, muss ich ja dann wieder jemanden suchen, der das, den Job dann übernehmen kann. Dann habe ich wieder ein halbes Jahr Vorlauf und das ist einfach unrealistisch.
Ah, das heißt also, diese Befugnis quasi oder Weiterbildung zu dürfen, diese Berechtigung, sag ich mal, die ist also personengebunden und nicht standortgebunden.
Die ist beides tatsächlich. Okay. Also es bezieht sich tatsächlich auf die Person oder auf die Personengruppe. Also es können auch mehrere gemeinsam eine Weiterbildungsbefugnis haben. Und sie bezieht sich auch auf den Standort. Also auch die Weiterbildungsstätte muss genehmigt werden, was in der Praxis eben auch beachtet werden muss. Also das heißt, dass ein Arzt, der zum Beispiel einen Hauptstandort und eine Zweigpraxis hat, und der nur eine Weiterbildungsbefugnis für den Hauptstandort hat, seinen Weiterbildungsassistenten nicht ohne weiteres einfach an andere Standorte mitnehmen kann. Das gilt insbesondere auch zum Beispiel für Kooperationspartner oder so. Das ist da dann nicht möglich. Und das ist auch zum Beispiel haftungsrechtlich ein echtes Problem, wenn das einfach gemacht wird.
Das heißt, wenn ich das beantragt habe für meinen Standort, ich sage jetzt mal Kassel als Beispiel, und ich habe noch eine Praxis irgendwo in Baunatal, ist ja auch räumlich sehr, sehr nah beieinander, dann könnte ich den Assistenten nur in Kassel einsetzen und nicht so ohne weiteres eben mal in Baunatal.
Genau, man müsste, es gibt die Möglichkeit, an mehreren Weiterbildungsstätten befugt zu sein zur Weiterbildung. Das heißt, dass der Weiterbilder mindestens 20 Stunden, das ist die Regelung, an jedem Standort tätig sein muss und dann kann er den auch mitnehmen, aber er braucht dann eben auch eine Befugnis für beide Standorte. Mhm. Das zieht aber folgendes Problem nach sich, da merkt man wieder, dass das so ein bisschen viele Regelungen zusammenkommen. Man kann nur ganztägig weiterbilden.
Okay.
Das heißt, da müssten dann mehrere zusammenkommen, die ganztägige Weiterbildung an dem Standort gewährleisten können und dann gibt's die Option, das zu machen.
Okay, das heißt, ich kann den auch nicht mit, wenn ich vormittags in Kassel bin, nachmittags in Baunatal bin, kann ich nicht einfach sagen, du kommst jetzt mit rüber und, also das heißt, es geht nur um den ganzen, als abgeschlossenen Tag.
Das ist, glaube ich, nicht der Fall tatsächlich. Okay. Ich glaube, das könnte man machen. Aber man muss eben auf diese mindestens 20 Stunden in der Woche auf jeden Fall an diesen beiden Standorten irgendwie kommen.
Okay. Ah, okay, das ist ein Zeitkontingent, was quasi dahinter steht.
Genau.
Aber das zeigt ja im Prinzip auch diese Problematik, dass eben dieses ganze Weiterbildungsrecht, die Frage, die du stellst mit verschiedenen Standorten, ist etwas, was das Weiterbildungsrecht ja sozusagen gar nicht originär regelt, sondern es ergibt sich im Prinzip eigentlich nur aus Ableitung aus verschiedenen Geschichten. Und das bedeutet eigentlich, dass sowohl die Kammern als auch die es anwenden müssen, sind praktisch andauernd am Anpassen der Praxis an ein nicht passendes Rechtssystem. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das macht's halt auch so schwierig. Deswegen muss man auch mit den Kammern da in engen Kontakt treten, denen auch teilweise das erklären, weil wenn du diverse Standorte hast, wo es vielleicht auch medizinisch sinnvoll ist. Der eine Standort läuft mal besser als der andere, da verschieben sich Schwerpunkte. Das ist ja etwas, was jetzt nicht so formaljuristisch sich entwickelt, sondern wo man jetzt sagt irgendwie, wir schieben jetzt bewusst etwas darüber, sondern das ist meinetwegen, kommen mehr Patienten hin, deswegen brauche ich dort mehr Versorgungsauftrag, dann gehe ich zum Zulassungsausschuss, dann kümmere ich mich schon um diesen riesigen Antragswust und dann wird gerne aber vergessen, dass das vielleicht Auswirkungen dann auf den Weiterbildungsassistenten bzw. seine Genehmigung hat, mit fatalen Konsequenzen. Denn wenn ich dieses ganze Spiel nicht adäquat berücksichtige, dann droht mir hinterher, dass eventuell die Weiterbildung nicht anerkannt wird.
Okay. Also dem weitergebildeten Arzt droht das dann am Ende.
Ja. Aber das ist natürlich, wenn der weitergebildete Arzt seine Weiterbildung dann hinterher nicht anerkannt bekommt, dann hat dann auch der Arbeitgeber ein kleines Thema.
Würde ich gerade sagen, ja.
Weil ich sag mal so, er hat das Arbeitsverhältnis ja, ist er deswegen eingegangen, weil er weitergebildet wird. Und wenn jetzt da meinetwegen vergessen wurde, rechtzeitig die ganzen Genehmigungen zu beantragen, dann kann das eben auch dazu führen, dass er einfach mal ein paar Jahre Zeiten abgeleistet hat, die hinterher nicht anerkannt werden. Und da fängt das gleiche Spielchen nochmal an.
Ja, okay.
Und dann kann man sich vorstellen, das löst jetzt nicht Begeisterungsstürme aus.
Nee, nicht wirklich. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber das heißt, es gibt ein paar Dinge, die ich als Arbeitgeber beachten muss. Und es gibt aber auch, also als Arbeitgeber, wenn ich jemanden ermächtigen möchte, dass er ausbilden kann. Und was gibt's denn bei dem, ich sag mal, bei dem Angestellten zu beachten, der ausgebildet wird?
bei demjenigen, der, sagen wir mal, angestellt werden muss, fängt es schon mal an, dass ich ihm natürlich einen Arbeitsvertrag geben muss. Mhm. In dem Arbeitsvertrag müssen die Spielregeln, von denen Lisa eben gesprochen hatte, mit den Mindestzeiten, müssen adäquat abgebildet sein. Es muss da auch relativ deutlich werden, dass er natürlich nicht arbeitet, um selbstständig eine Praxis zu schmeißen. Das ist ja auch immer so eine Fehlvorstellung, die natürlich durchaus nachvollziehbar ist. Jetzt nehme ich mal irgendwie einen hausärztlichen Bereich. Ich bilde jemanden weiter, der hat meinetwegen 4 Jahre seiner Weiterbildung schon hinter sich und ich hole den jetzt in die Praxis fürs letzte Jahr. Da ist ja jetzt, der ist ja kein unerfahrener Mediziner. Also der ist schon Arzt seit mindestens 4 Jahren, weil so lange läuft die Weiterbildung ja. Davor ist er ja Arzt geworden. Er hat 4 Jahre jetzt eine Weiterbildung durch verschiedenste Abteilungen, vielleicht auch im Krankenhaus genossen und landet jetzt eben in der Arztpraxis, wo er vielleicht sogar vorher schon andere Erfahrungswerte gesammelt hat. Das heißt, das ist eigentlich ja ein erfahrener Arzt, der vielleicht, weil er auch richtig gut ist, auch gute Medizin alleine erbringen kann. Und dann ist natürlich naheliegend zu sagen, ja, dann lasse ich den jetzt auch alleine am Patienten arbeiten. Und dann gehe ich vielleicht auch als Arbeitgeber, weil ich so überzeugt bin von meinem Kollegen, von meinem jungen Kollegen, gehe ich auch einfach in Urlaub und lasse den mal allein in die Praxis schmeißen. Und da fängt es an, dass das juristisch natürlich auch ein Thema wird, weil das ist ja jetzt nicht der Job der Weiterbildung, dass der mir die Praxis schmeißt und sozusagen meinen Vertreter spielt, sondern es geht ja darum, der soll ja immer noch weitergebildet werden. Das heißt, diese autarke Praxisführungsgeschichte jetzt in Urlaubszeiten oder sowas ist eigentlich etwas, was mit dem Weiterbildungsrecht per se erstmal nicht vereinbar ist. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Und das ist halt etwas, was medizinisch sich nicht ergibt. Wenn der, sagen wir mal, den ganzen Tag am Patienten ist, sieht es ja auch in der Regel nicht so aus, wenn der im 5. Jahr seiner Weiterbildung ist, dass, ich sag mal, der Arbeitgeber sozusagen ihn auf den Schoß nimmt und gemeinsam sitzt man dann beim Patienten und bespricht das. Das wäre jetzt völlig absurd, wäre auch für den Patienten völlig irritierend, sondern der arbeitet ja schon selbstständig. Und ich sag mal, der Chef ist irgendwie eine Haustür oder eine Tür weiter und er bringt dort Leistungen und behandelt gleichzeitig. Der kann auch nicht sofort einspringen, aber er hätte zumindest die Möglichkeit einzuspringen. Und das ist zum Beispiel ja der Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Malta im Urlaub bin, dann kann ich ja theoretisch auch angerufen werden oder Videokonferenz ist ja auch mittlerweile alles kein Thema mehr. Aber ich bin eben nicht vor Ort. Ich kann mir keinen unmittelbaren Eindruck verschaffen vom Patienten und damit wird das sozusagen auf einmal dann ein Problem.
Das heißt, rein rechtlich müsste der Weiterbildungsassistent Urlaub machen, wenn der Arzt Urlaub macht.
Genau, das ist richtig. Okay. Deswegen sind auch diese gemeinsamen Befugnisse von mehreren Weiterbildern zusammen eine sehr gute Idee, damit man eben diese Zeiten abgleichen kann. Genau. Und ja, wie Stefan gerade gesagt hat, also es soll auf keinen Fall der Fall sein, dass der WBA als Vertreter genutzt wird.
Und ist das denn für den, ich sag mal, wenn ich als Arzt eine eigene Praxis führe, ist es dann nicht, weil wir sprechen jetzt gerade über den Fall, dass wir einen Angestellten eigentlich die Befugnis für den Angestellten beantragen, macht es nicht auch total Sinn, dass ich das selber mache?
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, macht das bestimmt Sinn, aber ich meine, gerade in den großen MVZ-Strukturen, da gibt es meistens auch nur noch angestellte Ärzte, also rein lebenstatsächlich ist das eigentlich mittlerweile Standard.
Okay. Also das ist auch das, was du in der Praxis immer wieder erlebst.
Genau.
Gibt es denn für dich, ich bin neugierig, gibt es denn für dich so Situationen, die immer wieder standardmäßig auftauchen, so Stolpersteine, über die, ja, ich sag mal, auch eure Mandanten immer wieder stolpern bei dem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist hauptsächlich das Vergessen das Vergessen der Anzeige von Änderungen. Das steht auf der Bescheinigung, die man von der KV erhält, auf der Genehmigung steht auch drauf, dass alle Änderungen, die eben entstehen in der Praxis und die für die Weiterbildung relevant sein könnten, angezeigt werden müssen.
Gib mal ein Beispiel dazu, was ist das so?
Das wäre zum Beispiel, wenn ein Angestellter, der in der Befugnis als Weiterbilder mit einbezogen ist, wenn der weggeht. Das kann ein Problem sein, das kann sogar dazu führen, dass es die ganze Befugnis zerschießt, nämlich wenn dann die ganztägige Weiterbildung nicht mehr gewährleistet ist. Es kann aber auch überhaupt nicht schlimm sein, wenn viele zusammen das haben und einer rausgeht, das macht nichts, aber trotzdem muss es eben mitgeteilt werden, dass der rausgeht. Oder auch Sachen wie, also das wäre jetzt das totale Drama, wenn die Praxis umzieht an einen anderen Standort und die neue, es wird nicht an die neue Stätte mitgenommen. Also meist,
obwohl ich die Zulassung habe grundsätzlich, also Wir hatten das vorhin, dass zusätzliche Standorte dazukommen, die zusätzlich beantragt werden müssen. Das heißt aber auch wenn ich physisch sage, okay, ich wechsle dahin, obwohl ich den Arzt, der mit der Ermächtigung oder mit der Befugnis da ist, wenn der mitzieht, nur weil da eine andere Adresse steht, muss ich es neu beantragen.
Genau, die ist standortgebunden an eine genaue Adresse und eine genaue Hausnummer auch. Okay. Also auch wenn ich ins Nachbarhaus ziehe, ist das ein Thema. Die Kammern und die KV, die sind da total entgegenkommend, also die machen das auch, aber man muss sich halt melden und sich drum kümmern. Und wenn das vergessen wird und das erst sehr spät auffällt, zum Beispiel erst nach 12 Monaten oder so, dann ist das schon, kann das ein großes Problem geben am Ende.
Was für Konsequenzen trägt das oder zieht das nach sich?
Also es kann zu Regressen kommen, also dass Leistungen tatsächlich regressiert werden, was in der Praxis echt ein Problem ist, weil der Weiterbildungsassistent ja über die lebenslange Arztnummer seines Weiterbilders abrechnet. Also der hat keine eigene. Mhm. Das kann man am Ende nicht erkennen, wer da was erbracht hat. Und da kann es dazu kommen, dass Leistungen regressiert werden, das wird dann geschätzt. Außerdem ist es haftungsrechtlich ein Problem, weil dann eigentlich ein Mensch im vertragsärztlichen System was gemacht hat, der aber in diesem System gar keinen Status hatte.
Okay.
Genau. Und zusätzlich, also es kann auch immer eine strafrechtliche Komponente bekommen, aber Stefan, ich glaube, das war uns jetzt noch nicht passiert.
Hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Ließ sich Gott sei Dank vorher immer abwiegeln, aber was aus meiner Sicht halt auch ein Thema ist, mal angenommen, jetzt die Weiterbildungszeiten würden nicht anerkannt, habe ich auch noch ein Haftungsthema gegenüber dem Angestellten. Weil der wird ja, wie gesagt, not amused sein, weil er kriegt ja als Weiterbildungsassistent in der Regel weniger Geld, als er als Facharzt kriegen würde. Und wenn ich ihm jetzt sage, du darfst einfach mal die letzten 2 Jahre nochmal wiederholen, dann würde er sagen, ich habe jetzt 2 Jahre Einkommensdifferenzverlust, weil das Differenzgehalt, was sozusagen zwischen Weiterbildungsassistent und Facharzt wäre, das kriege ich ja jetzt nicht und das kann ich auch im Leben ja nicht mehr aufholen. Also weil einfach, gibt's ja sozusagen lebenszeittechnisch, kriege ich ja keine Verlängerung damit hin. Und das ist natürlich auch so ein wirtschaftlich ganz erquicklicher Punkt, wo man einfach sagen kann, je nachdem wie lang das Ganze ging, habe ich dann auch wirtschaftlich natürlich relevante Beträge, die dann im Raum stehen, die löst man meistens dann so. Wenn es dazu kommt, wird man sagen, ja, dann kannst du die Weiterbildung bei uns machen und die Bezahlung ist halt dann die eines Facharztes, wenn es wirklich auf Seiten des Arbeitgebers schiefgegangen ist. Aber hier ist halt das, also wenn ich das mit Angestellten habe, dieses Thema, ist halt das, diese Verantwortung trägt vor allem der Arbeitgeber. Er muss sich um die Genehmigung kümmern, er muss daran denken, dass die Weiterbildungsbefugnis da ist, er muss daran denken, na, der KV das alles beantragt zu haben. Und so ähnlich wie wir das schon an anderer Stelle hatten, rückwirkend geht halt eigentlich immer nur mit sehr viel Wohlwollen, aber juristisch nicht. Also da kann man auch als Jurist dann eben sozusagen nicht mehr die Jura rausholen und sagen, da machen wir jetzt irgendwas, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist man so auf ein bisschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und das macht es wirklich schwierig.
Auf Goodwill angewiesen. Was mich gerade noch interessiert, wir haben uns mal, Stefan, über so diese Fragestellung der abrechenbaren Stunden unterhalten und die ja an einen Kassensitz ja im Grunde genommen gebunden sind. Ich weiß nicht, wie viel waren das?
780 Stunden im Quartal bei einem vollen Versorgungsauftrag.
Genau. Wie ist das denn, wenn ich einen Weiterbildungsassistenten habe? Sind das dann zusätzliche Stunden oder teile ich mir das dann oder wie sieht das aus?
Ja, teilen wir eine fantastische Idee. Nein, tatsächlich wird zusätzlich etwas berücksichtigt. Allerdings ist da der Spielraum sehr begrenzt, weil ja eben Weiterbildungsassistenten jetzt nicht dazu dienen, die Praxis zu erweitern, sondern der Weiterbildungsassistent ist ja in der Praxis, um zu lernen. Das ist ja der eigentliche Gedanke. Ja, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zum Teil gerade im hausärztlichen Bereich Weiterbildungsassistenten mit Fördermitteln dann auch noch unterstützt werden, sehr üppig auch teilweise unterstützt werden, wäre es ja jetzt perfide, wenn man im Prinzip sagt, ja, der Praxisinhaber kann damit seine Praxis ausweiten und gleichzeitig kriegt er das Gehalt auch noch von den Weiterbildungsassistenten gefördert, dann sollten wir alle nur noch in diesen Bereichen irgendwie aktiv werden, weil wäre ja die eierlegende Wollmilchsau. So ist es nicht, sondern Sinn und Zweck ist eben tatsächlich, hier dem was beizubringen und da sind die Aufschläge sind schon sehr marginal. Bis zu 30% stehen da im Raum. Mehr kriege ich sozusagen da nicht durchgeholt. Das ist jetzt nicht nichts, aber ich kann jetzt eben nicht hingehen und sagen, ja, der Weiterbildungsassistent ist mit 40 Stunden genehmigt. Die KV weiß auch, dass er 40 Stunden arbeitet. Und jetzt mache ich dieses Spiel 40 Stunden gleich Vollzeit, gleich 780 Stunden im Quartal. So einfach kann ich es eben nicht machen. Also da muss man tatsächlich restriktiv sich eben überlegen, der ist nicht dafür da, mein Praxisbudget zu erweitern, sondern der ist eben tatsächlich da, um es zu lernen. Das ist der Job.
Also der kompensiert sich nicht automatisch, sondern ich als Praxisinhaber investiere einfach in die Zukunft eines Kollegen.
Genau, je nachdem, was es halt für Fördermittel gibt, investiere ich mehr oder weniger aktiv oder eben nicht so aktiv. Im fachärztlichen Bereich gibt es teilweise auch Fördermittel, aber die sind dann halt nicht ausreichend, um das gesamte Gehalt jetzt abzufrühstücken, sondern das ist im Prinzip dann nur Teile, die dazu beigesteuert werden, um einfach so ein bisschen zu entlasten. Aber hier im hausärztlichen Bereich, wenn da das Gehalt, ich weiß gar nicht, wird es 100% übernommen? Ich glaube, zu Teilen ja. Also die werden dann nach Tarifvertrag bezahlt. Das ist auch immer die Voraussetzung für so eine Förderung, dass die nach Tarifvertrag bezahlt werden. Dann kriegen die im hausärztlichen Bereich das eben tatsächlich dann auch vollumfänglich bezahlt. Aber das ist eine Ausnahme für die hausärztliche Versorgung, weil man einfach festgestellt hat, wir müssen da investieren, damit wir künftig noch genügend Hausärzte haben. Also das hat mit der Weiterbildung erstmal gar nichts zu tun. Es hat mit Versorgungsaspekten für die Zukunft eigentlich zu tun.
Ja, okay. Da sind wir wieder auf einer anderen Ebene dann angelangt.
Da würde ich jetzt gerade noch mal dazwischen gehen, denn also auch im fachärztlichen Bereich gibt's das auf jeden Fall in einigen Disziplinen, dass auch vollständig das Gehalt gefördert wird.
Lisa, was mich interessieren würde, ist, jetzt hast du vorhin ja auch gesagt, es ist eine gute Idee, wenn das eine oder mehrere Mitarbeiter machen, also diese Weiterbildungsermächtigung oder diese Genehmigung zu bekommen. Was muss denn ein Mitarbeiter für, ich sag mal, Bedingungen erfüllen, um das machen zu können? Gibt's da irgendwelche ganz bestimmten, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall dran denken?
Ja, also der muss, es ist immer unterschiedlich, je nach KV und nach Kammer. Der muss auf jeden Fall eine gewisse Zeit selber schon Facharzt sein. Also es geht nicht, dass man selber gerade erst die Prüfung gemacht hat und dann direkt in die bestehende Weiterbildungsbefugnis einer Praxis einbezogen wird. Mhm. Also das heißt Stehzeit, also er muss eine gewisse Stehzeit erfüllen. Okay. Und je nachdem, wie lang die Befugnis erteilt werden soll, muss er auch noch eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung sich von der Kassenärztlichen Vereinigung holen. Das ist auch noch wichtig, dass man sich da rechtzeitig drum kümmert.
Was ist diese Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Das ist einfach eine Bescheinigung, die sagt, dass in der Praxis mindestens 70% der Leistungen vom Fachgruppendurchschnitt erbracht wurden in 4 aufeinanderfolgenden Quartalen.
Okay.
Und also einfach, dass man zeigt, es sind genug Patienten da und die Standardleistungen, die meine Fachgruppe erbringt, werden in meiner Praxis auch erbracht, was ja total sinnvoll ist, um eben sagen zu können, ich kann auch wirklich einem Weiterbildungsassistenten umfassend was beibringen. Mhm. Und das braucht man immer in Hessen zum Beispiel, wenn die Weiterbildungsbefugnis länger als 12 Monate andauern soll.
Okay.
Ja.
Also das heißt, dann muss ich einfach als Arbeitgeber nachweisen, dass ich, und wie du gerade so schön sagst, das ist ja wünschenswert, ja, aber dass ich im Grunde genommen alles auch vermitteln kann, was die Facharztqualifikation am Ende der Zeit auch braucht.
Genau.
Das ist im privatärztlichen Bereich natürlich dann schwieriger. Also deswegen, die Landesärztekammern machen das eben auch mit der rein privatärztlichen Weiterbildung. Aber da habe ich ja nicht so Statistiken. Also ich habe ja nicht diese Aussagen, die die KV ja im Prinzip relativ einfach übernehmen kann. Anhand ihrer Quartalsabrechnung sehen die ja, was für ein Leistungsgeschehen ist. Im privatärztlichen Bereich habe ich das ja nicht. Ich habe ja im Prinzip eine Abrechnung mit dem einzelnen Patienten, ein kumuliertes Werk sozusagen, was von öffentlicher Stelle praktisch bestätigt ist, gibt es ja nicht. Ich schicke ja nicht meine Abrechnung an die Ärztekammer, die im Prinzip das dann prüft in irgendeiner Form, sondern ich schicke ja jede Rechnung an einen einzelnen Patienten. Also mit anderen Worten, im privatärztlichen Bereich habe ich halt einfach, ich muss glaubhaft machen, dass ich auch einen entsprechenden Leistungskatalog in der Praxis anbiete, und da ist halt ein bisschen komplizierter, das dann entsprechend vorzutragen, aber es ist halt nicht ausgeschlossen.
Okay.
Also es ist schwieriger, es ist aufwendiger, wahrscheinlich dauert es auch wieder länger, aber es ist grundsätzlich eine Möglichkeit, auch privatärztlich auszubilden.
Okay. Also, wenn ich da so ein bisschen einen Strich drunter ziehe, wenn ich mir das so anhöre, auf der einen Seite, wie gesagt, gibt's ein paar Dinge, die ich als Arzt, der ausbilden will, als Arbeitgeber, der ausbilden will, bedenken muss. Also, da hast du gerade mir ja gesagt, da sind ein paar Voraussetzungen, Lisa, die da gelten. Und am Ende des Tages auch, wie ich mit dem, mit dem Weiterbildungsassistenten interagiere. Da gibt's auch ein paar Rahmenbedingungen, und die sollte ich mir, vorher gut Gedanken drüber machen und am besten wahrscheinlich mit dir mal vorher telefonieren, oder?
Ja, genau, wäre vielleicht sinnvoll. Vor allen Dingen auch am Ende der ganzen Sache.
Ah, okay.
Da wäre es auch immer wichtig. Also mich hat mal ein Mandant angerufen und hat gesagt, ja, mein Weiterbildungsassistent, der ist ja jetzt seit einem Monat Facharzt. Und da haben wir schon ein Problem, weil der Weiterbildungsassistent, also es kann natürlich sein, dass jemand schon einen Facharzttitel in einem anderen Gebiet hat und jetzt nochmal eine weitere Weiterbildung gemacht hat. Das war in dem Fall aber nicht so. Sobald der Weiterbildungsassistent seine Facharztprüfung abgelegt hat, ist die Weiterbildung vorbei.
Und also dann, quasi automatisch.
Genau, die endet dann. Und dann kann er nicht mehr als Weiterbildungsassistent in dieser Praxis eben beschäftigt werden. Das heißt, er muss irgendwie einen anderen Status bekommen. Zum Beispiel im Rahmen einer Vertretung, wenn eben Vertretungsgründe auch vorliegen, oder im Rahmen einer Sicherstellungsassistenz oder ähnliches. Aber man kann diese Weiterbildungsermächtigung nicht mehr über den, also diesen Weiterbildungsstatus nicht mehr über den Zeitraum der Facharztweiterbildung hinaus nutzen. Und das sind auch nochmal Punkte, das wird dann ganz gern einfach vergessen, was auch total verständlich ist, weil alle sich dann damit beschäftigen, sich auf ihre Prüfung vorzubereiten und nicht mit dem, was danach ist.
Ja. Und für wen hat das am Ende Konsequenzen, wenn ich es vergesse am Ende?
Das hat dahingehend Konsequenzen, dass er halt keine Leistungen mehr erbringen kann, er kann keine abrechnungsfähigen Leistungen im Endeffekt mehr erbringen. Und es ist auch wieder ein haftungsrechtliches Problem. Wenn dann wirklich was passieren würde in so einem Zeitraum und man sich fragen muss, was macht er eigentlich hier, auf welcher Grundlage? Deswegen ist es wirklich wichtig, da sich vielleicht einfach einen kleinen Reminder irgendwie zu setzen, um zu sagen, ich muss mich kurz vorher melden.
Eintrag im Terminkalender rechtzeitig machen.
Ja, aber der Regress ist halt, der kann halt richtig wehtun. Weil wir haben das ja auch manchmal, Lisa hat jetzt den Fall geschildert, es ist einen Monat vergessen worden. Aber es gibt durchaus auch die Fälle, da ist das mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vergessen worden. Und wir reden über einen Regress der Honorarumsätze, die dieser Arzt in diesem Zeitraum gemacht hat, ohne dass ich diese Leistung aber eins zu eins abgrenzen kann. Das hatte Lisa vorhin schon mal gesagt. Dadurch, dass ich ja auf eine lebenslange Arztnummer abrechne, kann ich im Prinzip aus der Abrechnung gar nicht erkennen, wie viel Leistung hat der Weiterbildungsassistent gemacht? Die KV kann also gar nicht anders als zu schätzen. Und wir hatten das mal in einem anderen Fall, da wurden wir dann gefragt, wie viel Leistung denn voraussichtlich der Weiterbildungsassistent gebracht hat. Und jetzt kann man natürlich hingehen, gar nichts. Der hat überhaupt nicht selbstständig gearbeitet, der hat immer nur unter Kontrolle gearbeitet, das glaubt einem keine KV, sondern dann hat man ein echtes Thema. Wir haben da relativ transparent gearbeitet und im Prinzip Glück gehabt, dass wir einen netten Mitarbeiter von der KV hatten, der einfach gesagt hat, okay, wir glauben das Ganze, es waren auch realistische Zahlen, das war auch abgeleitet worden. Weil aber es sich aus den KV-Abrechnungen nicht ergibt, hat die KV eben ein Schätzungsermessen. Das heißt mit anderen Worten, wenn man da zu sehr mauert, dann können die da auch einen ordentlichen Regress aussprechen. Und wenn wir halt über Umsätze reden, jetzt mal angenommen, der hat 40 Stunden gearbeitet, der zugeordnete Arzt, der meinetwegen der Arbeitgeber, hat auch 40 Stunden gearbeitet, dann kann ich hingehen und als KV auch durchaus sagen, dann nehme ich mal 50% der Umsätze in diesem Zeitraum weg. Okay. Und dann reden wir halt auch über stattliche Beträge. Und wenn ich dann noch hinterher hingehe und sage, das ist ja eigentlich Abrechnungsbetrug gewesen, denn da hat ja jemand gearbeitet, der hat ja gar keinen Status gehabt, dann habe ich auch noch mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Und das ist echt, sollte man sich ersparen, wenn man es irgendwie vermeiden kann.
Ja, das hört sich so an. Lisa, wie oft kommt so ein Fall bei dir vor? Also wie oft hast du so ein Thema auf dem Tisch? Ist das täglich, wöchentlich? Wie ist das? Also jetzt nicht solche schwierigen Fälle, sondern grundsätzlich allgemein dieses Thema Weiterbildung.
Das kommt sehr regelmäßig vor. Also Weiterbildung allgemein, ja, schon alle zwei Wochen auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache nur das. Das kommt immer ganz drauf an tatsächlich, wie es gerade ist.
Ja, und ich habe ja einen Wert, den ich wichtig finde, ist lebenslanges Lernen. Und da ist natürlich Weiterbildung immer auch ein tolles Thema. Finde ich aber total spannend, weil das natürlich auch eine Säule quasi in diesem System der ärztlichen Versorgung ist, diese Weiterbildung. Also von daher ist das auch ein sehr relevantes Thema. Und ich kenne das, wir haben uns mal über meinen Kumpel unterhalten, kannst du dich erinnern an den Orthopäden. Ich kann mich da noch lebhaft an diese Zeit erinnern, als er auf dem Weg zum Facharzt war. Also von daher, ja, ist spannend.
Ja. Aber da ist man ja auch ein bisschen immer Spielball. Deswegen, wir hatten mal einen Fall, den kann ich für mich immer so mitnehmen. Da stand zum Beispiel in dem Vertrag des Weiterbildungsassistenten gar nicht drin, dass er weitergebildet wird.
Okay.
Sondern wurde einfach angestellt. Und da ist auch aus Sicht des Weiterbildungsassistenten, sollte man vielleicht darauf bestehen, dass man auch weiß, es geht hier um meine Weiterbildung und nicht darum, dass der Praxisinhaber Geld verdient. Und das sind so Geschichten, die machen das Leben spannend. Also von daher
zum Wohle, ihr zum beiden. Wohl. Ja, und da ist es doch gut, jemanden an der Seite zu haben und jemanden anrufen zu können.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? wenden Sie sich am besten direkt, persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.